Nachdem wir in den letzten beiden Folgen beschrieben haben, wie eine Wärmepumpe funktioniert und welche Arten von Wärmepumpen es gibt, wollen wir uns mit Christoph und Matthias über ihre Erfahrungen mit den Wärmepumpen beschäftigen, die bei Ihnen eingebaut sind. Ihr habt wieder den Energiepodcast der Grünen Seewetal eingeschaltet und darüber freuen wir uns sehr. Wir sind heute bei Christoph zu Hause. Christoph hat eine Wärmepumpe in seinem Haus und wir wollen von Christoph heute erfahren, zum Beispiel, wie ist dein Haus gestaltet, wie groß ist dein Haus und vielleicht kannst du uns einfach mal beschreiben, wo wir uns hier befinden bei dir.
Ja, gerne. Also das Haus ist ein Backsteinbau von 1915, zweigeschossig. Die Wohnfläche beträgt knapp 180 Quadratmeter. Und genau, das ist der Zustand des Hauses. Vor dem Einbau der Wärmepumpe mit einer Ölheizung beheizt und einem kleinen Kaminofen.
Hast du denn, nachdem du das Haus gekauft hattest, hast du noch viele Umbauarbeiten an deinem Haus durchgeführt?
Das waren tatsächlich einige Dinge. Ich habe das Haus vor knapp 30 Jahren gekauft und habe eigentlich die ganze Zeit Stück für Stück modernisiert und viel auch energetisch modernisiert. Ich habe angefangen, die alten Fenster auszutauschen, mit moderneren Fenstern, besser isolierten Fenstern zu ersetzen. Mittlerweile würde ich die noch besser isoliert machen, aber das war da noch nicht Stand der Technik. Dann habe ich die Hohlschicht in der Wand verfüllt mit einem Perlite-ähnlichen Material. Das Haus hat eine 6 cm Luftschicht gehabt. Und vor 10 Jahren habe ich das Dach sehr umfangreich saniert und das wurde mit ca. 30 cm Isoflock und Holzweichfaserplatten gedämmt.
Ja, schönen Dank. Dann lass uns doch einfach mal über die Technik sprechen, die hier im Haus eingebaut ist oder wurde. Du hast hier auch eine Solarthermieanlage eingebaut, die war vermutlich schon vor der Wärmepumpe hier installiert. Und wie hast du das miteinander kombiniert? Wie einfach war das?
Das war tatsächlich relativ einfach. Ich brauche, da ich das Haus mit Heizkörpern beheizt ist, brauchte ich einen Pufferspeicher, um für die Entfrostung, Enteisung der Wärmepumpe im Winter. Das kommt um die 0 Grad, kommt es regelmäßig vor, dass die Wärmepumpe enteist werden muss und dafür braucht man ein bestimmtes Volumen und wenn man Heizkörper hat, dann reicht das halt nicht aus. Die Wärmemenge reicht nicht aus. Von daher braucht ihr sowieso einen Pufferspeicher und ich habe im Keller 2 einzelne Pufferspeicher stehen, weil die damals nicht ein größerer Pufferspeicher nicht in den Keller passte. So benutze ich jetzt den einen Pufferspeicher, allerdings auch nur die obere Hälfte. Ich habe mehrere Anschlüsse und bediene nur die obere Hälfte. Und der ist Pufferspeicher fürs Heizungswasser und zum Enteisen. Und der andere Pufferspeicher ist Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser. Es ist auch Pufferwasser, welches dann über einen externen Wärmetauscher, eine sogenannte Frischwasserstation, Brauchwasserversorgung sicherstellt.
Du hast gerade gesagt, dass du im Haus hier Heizkörper hast, aber wir sollten trotzdem nochmal die Legende bedienen, dass ja immer wieder gesagt wird, man braucht doch eine Fußbodenheizung, wenn man eine Wärmepumpe einbaut. Hast du also hier bei dir die Fußböden nicht aufreißen müssen, um Fußbodenheizung einzubauen? Und musstest du an den Heizkörpern eventuell auch noch Veränderungen durchführen?
Ich hätte tatsächlich sehr gerne eine Fußbodenheizung. Das ist bei diesem Haus aber nicht so ohne weiteres möglich. Das hat größtenteils Holzfußböden. Gibt es zwar Lösungen, aber die sind relativ aufwendig. und ich habe an den Heizkörpern tatsächlich keine Änderung vornehmen müssen. Ich habe einen hydraulischen Abgleich gemacht. Ich habe die Einstellung der zu einem Überfluss auch noch eine Einrohrheizung, wovon auch viele Installationsfirmen die Hände lassen und das nicht machen wollen. Aber ich habe tatsächlich nichts an den Heizkörpern verändert. Ich schaffe es mit Heizkörpern eine relativ niedrige Vorlauftemperatur zu realisieren und es funktioniert wunderbar.
Ja, das ist auf alle Fälle eine Spezialität bei dir hier, dass du diese Einrohrsysteme hast. Das werden wir uns ja gleich nochmal bei dir auch im Heizungskeller nochmal angucken. Da kannst du das da nochmal drauf eingehen. Hast du dann in deinem Haus auch noch weitere Wärmeerzeuger?
Ja, ich habe einen modernen Kachelofen letztes Jahr installiert oder installieren lassen. Ich hatte bis vorletztes Jahr noch einen dänischen Kaminofen, den musste ich rausnehmen, weil der die Abgasauflagen nicht mehr erfüllt hat. Und jetzt habe ich einen modernen Kachelspeicherofen.
Ja, dann lass uns doch mal zu dem Punkt der Wärmepumpe selber kommen. Was waren denn für dich die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Wärmepumpe?
Ein wichtiges Kriterium für mich ist der niedrige Verbrauch der Wärmepumpe. Also mir sind niedrige Verbrauchskosten wichtiger als niedrige Anschaffungskosten. Das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Tick von mir. Ob das kaufmännisch sinnvoll ist, kann ich nicht beantworten. Auf jeden Fall waren die ein hoher Wirkungsgrad und niedriger Verbrauch ein wichtiges Kriterium für mich. Ich habe mich da deswegen für eine Lambda Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden. Das ist eine Wärmepumpe, die so mit den besten oder mit den höchsten Wirkungsgrad hat von allen Wärmepumpen, die produziert werden. Das ist eine Monoblock-Wärmepumpe, das heißt die komplette Wärmepumpe, also der Kühlkreislauf und der Kompressor und der Luft-Wärmetauscher sitzt alles in einer Einheit draußen. Drin sitzt dann nur noch die Verteilstation, also eine Umwälzpumpe und ein Drei-Wege-Ventil, was umschaltet zwischen Brauchwasser und Heizungsbetrieb.
Ja, da bin ich gespannt. Das werden wir uns ja auch gleich nochmal angucken, sowohl die Außeneinheit als auch den Keller. Ich muss gestehen, bei mir waren die Kriterien genau umgekehrt, aber bei mir in den Keller werden wir auch nochmal schauen und dann auch die Erfahrungen dann nochmal diskutieren sicherlich. Du hast sehr viel bei dir im Hause selber gemacht und wie lange hat das denn gedauert?
Also der Einbau der Wärmepumpe hat circa 2 bis 3 Wochen gedauert. Das Fundament habe ich im Vorweg separat gemacht. Das kann man einfach ganz entspannt im Vorweg machen. Genau, und dadurch, dass ich fast alles von der mechanischen Installation, hydraulischen Installation selbst gemacht habe, hat es halt etwas länger gedauert. Die elektrische Installation und Inbetriebnahme und Programmierung, das hat dann der Installateur gemacht oder die Installationsfirma, mit der ich das zusammen gemacht habe. Genau. Und das würde ich auch, also wenn man nicht gerade selber in so einer Firma arbeitet oder so eine Firma betreibt, sollte man meiner Meinung nach diese Arbeiten auch von Fachfirmen oder von Fachleuten machen lassen.
Ja, das ist natürlich toll, wenn du sehr viel selber machen kannst. Aber du sagst, Teile bleiben ja auch immer beim Fachmann, dass der die Anlage zumindest vernünftig einstellt. Gibt es andere Punkte, die du erwähnen möchtest, was an deiner Anlage jetzt wirklich besonders ist?
Was besonders ist, das Besonderste ist wahrscheinlich tatsächlich, dass es ein Einrohrsystem ist. Das sind 4 einzelne Einrohrkreise. Wenn es dazu Fragen gibt oder Verständnisfragen gibt, dann bitte gerne an die E-Mail schreiben, die in den Shownotes gezeigt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt tatsächlich bei einigen Punkten schon sehr speziell wird. Das ist halt ein Einrohrsystem, ist eine ältere Methode, einfach, Heizungsleitungen in alte Häuser zu legen, und dabei wurde dann nur ein Rohr im Kreis gelegt und nicht wie bei modernen Heizungen zwei Rohre zu jedem Heizkörper. Das ist, hat damals den Installationsaufwand reduziert. Das macht allerdings den Abgleich und den hydraulischen Abgleich und den thermischen Abgleich um einiges schwieriger, weil das Heizungswasser von Heizkörper zu Heizkörper abgekühlt wird und sich die Heizkörper gegenseitig beeinflussen. Das ist das Besonderste. Was noch besonders ist, ist, dass ich halt die Anlage mit einer Solarthermie kombiniert habe, was relativ gut funktioniert. Ich würde, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich deutlich kleinere Speicher mittlerweile einbauen. Aber ich hatte diese Speicher, ich wollte sie nicht austauschen. Das wären zusätzliche Kosten gewesen. Und es scheint so zu sein, dass man wirklich nur einen Bereich des Speichers nutzen kann. Und bei mir funktioniert es zumindest.
Ja, da hast du ja schon so ein bisschen den nächsten Punkt angesprochen, nämlich welche Erfahrungen du mit deiner Anlage gemacht hast. Wenn wir uns mal den letzten Winter ansehen, wir zeichnen ja diesen Podcast im März 2026 auf und der letzte Winter war ja wirklich sehr kalt. Welche Erfahrungen hast du gemacht und welche Vorlauftemperaturen kannst du bei deiner Heizung bei minus 10 Grad erreichen?
Ich habe eine Vorlauftemperatur bei minus 10 Grad, das ist die Referenztemperatur oder die Auslegungstemperatur von knapp über 50 Grad.
Ja, wir sind jetzt mal nach draußen gegangen, um uns die Außeneinheit anzusehen und anzuhören, wobei ich gleich einschränkend sagen muss, das, was man jetzt wirklich laut hört, das ist hier die Autobahn und nicht das Außengerät. Wir merken, dass es im Betrieb ist, weil hier leichter, kühler Luftstrom rauskommt. Aber das ist meine nächste Frage dann gleich an dich, Christoph. Wie hast du denn diesen Standort ausgewählt?
Den habe ich so ausgewählt, dass ich die Außeneinheit zumindest aus der Küche nicht sehen kann. Und ich wollte einen Platz haben, wo ich gut in den Keller komme, wo ich nicht allzu lange Verbindungsleitungen in den Keller herstellen muss. Und der Ort ist tatsächlich ein geschützter Ort, der zumindest, wenn die Sonne scheint, eine höhere Außentemperatur erzeugt. Und ja, vielleicht ist damit auch ein Teil der Erklärung, dass sie einen relativ guten Wirkungsgrad übers Jahr hat, gegeben.
Ja, eine Frage liegt mir auf der Zunge. Ich will sie stellen, aber wahrscheinlich ergibt sich das gar nicht. Wir hören hier jetzt ja von der Außeneinheit wirklich gar nichts. Die Autobahn, die hier 500 Meter entfernt ist, hören wir recht deutlich. Aber haben sich bei dir schon mal Nachbarn gemeldet und sich darüber beschwert, dass die Außeneinheit irgendwie zu hören sei?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also die Außeneinheit ist jetzt, haben wir es halt, haben wir wärmere Temperaturen, deswegen ist es jetzt eigentlich nicht hörbar. Bei minus 10 Grad war sie, wenn man direkt daneben steht, schon deutlich hörbar, aber da auch das hört man bei den Nachbarn in 10 Meter Entfernung überhaupt nicht mehr. Nee, hat sich keiner bisher beschwert.
Was bei Außeneinheiten ja immer doch recht wichtig ist, ist dieses Fundament, auf dem die Außeneinheit sicher stehen muss. Was hast du da besonders beachtet?
Ich habe zwei Streifenfundamente links und rechts eingebracht und ich habe sie tatsächlich 80 cm tief gemacht, damit sie frostfrei gegründet sind und sich nicht bei Bodenfrost bewegen können. Was aber eigentlich auch nur negative Auswirkungen auf die Anschlussleitung hätte haben können. Aber das ist das, was ich beachtet habe.
Ja, vielen Dank, Christoph. Dann wollen wir jetzt nochmal einen Blick in deinen Heizungskeller werfen. Ja, wir sind jetzt hier im Heizungskeller von Christoph. Ich sehe zwei große Wassertanks. Das sind, denke ich mal, die von der Solarthermieanlage ursprünglich. Da wird sicherlich Christoph gleich noch mal was zu sagen. Ich sehe hier so eine Kontrolleinheit, offensichtlich das Herz der Anlage. Was man hört, ist so ein leichtes Brummen von einmal, denke ich, die Umweltpumpe nach draußen und einmal die hier drin. Aber da muss uns gleich Christoph noch sehr viel mehr drüber erzählen.
Genau. Herzstück ist der Rechner von der Anlage. Da kann ich die komplette Anlage einstellen. Die Parameter für die Wärmepumpe, die Vorlauftemperaturen, die ich habe, also die Heizkurve, die Warmwasserspeichertemperatur und so weiter. Genau, das, was man hört, ist die Umwälzpumpe, die zur Wärmepumpe, den Durchfluss oder Umfluss zur Wärmepumpe macht. Und es gibt noch eine weitere Heizkreispumpe. Das ist eine kleine Mischerstation, die zwar den einzigen Heizkreis bedient, aber das war vorgeschrieben vom Hersteller der Wärmepumpe. Weiterhin sind die beiden großen Pufferspeicher im Keller verbaut. Die kommen noch aus der Solarthermie-Zeit. Die sind für die Wärmepumpe sind die viel zu groß. Also ich benutze von beiden oder für den vom rechten Speicher für die Wärmepumpe benutze ich das obere Drittel. Vom Pufferspeicher fürs Warmwasser benutze ich auch nur die obere Hälfte bis zum oberen Drittel. Was man noch sieht, ist die Verzweigung des Vor- und des Rücklaufes in die vier Heizkreise, in die vier Einrohrkreise. Und man sieht im Rücklauf der vier Kreise ein Strangulierventil. Das wird benötigt, um den hydraulischen Abgleich durchzuführen. Die Berechnung des hydraulischen Abgleichs habe ich selber durchgeführt. Das ist etwas anders als bei Zweirohrheizung. Einrohrheizung sind da ein bisschen spezieller.
Ja, vielen Dank. Und wem jetzt da so ein bisschen die Ohren sausen, anderen gibt es, die sind sicherlich super interessiert daran, wie man Einrohrstränge berechnet und wie man da den hydraulischen Abgleich macht. Da könnt ihr gerne eine Mail schicken und dann beantwortet Christoph gerne eure Fragen. Auch diese Folge des Energie-Podcasts wurde wieder von der Energie AG der Grünen Seevetal produziert. Sprecher und Skript Christoph Hegt und Matthias Clausen. Technik und Schnitt Matthias Clausen. Und hier noch ein kleiner Nachtrag zu den technischen Daten der Wärmepumpe bei Christoph. Die Vorlauftemperatur bei minus 10 Grad beträgt 45 Grad. In der nächsten Folge des Energie-Podcasts werden wir uns die Wärmepumpe bei Matthias Clausen ansehen und über seine Erfahrungen berichten. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Bitte sendet uns eine Mail an die Mailadresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis zum nächsten Mal.